Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Hier ist der Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und die dritte Station der Vierschanzentournee 2018-19, die wurde heute in Innsbruck ausgetragen. Der Berg Isel, der brachte den Österreichern mit Platz 2 für Stefan Kraft am Ende Balsam auf die geschundene Springerseele und dem DSV Platz 4 für Stefan Laie und insgesamt ein gutes deutsches Mannschaftsergebnis. Und außerdem fiel die Vorentscheidung im Kampf um die Gesamtwertung der Tournee und die fiel zugunsten von der Japaner hatte ja schon die Springen in Oberstdorf und Garmisch für sich entschieden und dass es auch heute in Innsbruck reichen würde, er die Nase vorn haben würde, das deutete sich schon nach dem ersten Durchgang an. Im ersten Durchgang, da fiel nämlich Markus Eisenbichler, der Deutsche, leider zurück und damit war der Weg frei für den Japaner Kobayashi. Andreas Thies war für uns vor Ort und fasst den ersten Durchgang zusammen.
Ryu Kobayashi ist auch das Maß aller Dinge in Innsbruck nach dem ersten Durchgang. Er führt den Wertungsdurchgang an, nachdem er mit 136,5 Meter nur ganz, ganz knapp am Chancenrekord von Michael Heiböck vorbeigeflogen ist. Es waren vorher bange Blicke den Berg hochgegangen. Geht der Wind in Ordnung? Es ist sehr viel Aufwind hier im Hang. Es wurde aus der Luke 0 gestartet, aber es ging in Ordnung. Es war in Ordnung. Es war ein regelgerechtes Springen und vor allen Dingen, es war ein Weltklasse-Springen. Wir haben ganz, ganz viele fantastische Weiten erlebt. Andres Tjernen zum Beispiel ist auf Platz 3 gekommen, hat einen super ersten Sprung gehabt. Stefan Kraft auf Platz 2 hat auch einen fantastischen Sprung hingelegt. Aus deutscher Sicht etwas enttäuschend. Markus Eisenbichler nur auf Platz 14. Er hat ein paar Punkte jetzt verloren auf Ryoyo Kobayashi und die Tour scheint zu diesem Zeitpunkt schon entschieden, aber im Moment gibt es dann ja noch nur den Zweikampf dann um Platz 2, zum Beispiel mit Kubacki oder mit Roman Kudelka, der auf Platz 5 im Moment ist. Andras Tjernin, wie gesagt, auf Platz 3. Bester Deutscher im Moment ist Stefan Laie nach dem ersten Durchgang auf Platz 5, auf Platz 12 folgt Richard Freitag. Andreas Wellinger hat es zum ersten Mal in dieser Tournee in einen zweiten Durchgang geschafft. Er ist über die Lucky Loser Liste auf Platz 28 mit in den zweiten Durchgang gekommen.
Leider nicht im zweiten Durchgang dabei war Konstantin Schmidt. Der Deutsche unterlag im Duell dem Norweger Robert Johansson und schaffte es leider auch dann nicht über die Lucky-Loser-Wertung weiter. Beim Interview mit Andreas Thies, da hatte Schmidt noch gehofft, dass es reichen würde, auch im zweiten Durchgang dabei zu sein.
Konstantin Schmidt, 121,5 Meter. Wie war der erste Durchgang für Sie?
Ich würde mal sagen, es war mein bester Sprung hier in Innsbruck. Ich bin ganz zufrieden eigentlich mit dem Sprung. Jetzt hoffe ich natürlich, dass er reicht. Wenn ja, ist schön und wenn nicht, dann abhaken und den Bischofshofen weitermachen.
Aber die Tour an sich ist doch bis jetzt für Sie, müsste doch eigentlich sehr, sehr positiv sein, ne?
Durchwegs positiv eigentlich. Ich habe jetzt bis jetzt jedes Mal gepunktet und vielleicht klappt es ja heute auch.
Es ist eine extreme Weitenjagd hier schon in Innsbruck. Ihr startet von ganz, ganz weit unten. Ja. Was ist das für ein Gefühl da jetzt in der Luft?
In der Luft ist eigentlich ganz schön, weil wenn man weit unten startet, dann ist der Wind schön, fühlt sich ganz toll an.
Dieses tolle Gefühl kann er dann erst wieder in Bischofshofen erleben. Für den zweiten Durchgang von Innsbruck reichte es für Schmidt letztlich nämlich ja nicht. Und diesen zweiten Durchgang fasst jetzt wieder Andreas Thies vor Ort kurz zusammen.
Ryu Kobayashi bleibt das Maß aller Dinge bei der Vierschanzentournee 2019. Jetzt im dritten Springen hier am Berg Isel hat er zweimal die weiteste Weite rausgeholt und hat das Springen dann sehr souverän gewonnen. Allen anderen blieb nur das Staunen darüber, wie gut er im Moment ist, mit welchem Selbstvertrauen er springt. Der Zweikampf mit Markus Eisenbichler, er ist wohl vorbei. Eisenbichler heute dann nur in Anführungsstrichen mit dem 13. Platz, hat am Ende 45 Punkte jetzt erstmal Rückstand nach diesem dritten Springen auf Ryoyo Kobayashi. Es geht eigentlich nur noch um Platz 2 und 3. Andras Tjernen ist da vor ihm bzw. kurz hinter ihm. Das Springen an sich war im zweiten Durchgang nicht mehr ganz so spektakulär wie im ersten Durchgang, aber die große, große Leistung von Ryoyo Kobayashi, die überwiegt dann doch an diesem vierten ersten in Innsbruck. Aus Innsbruck für mein Sportpodcast.de, Andreas Thies.
Gratulation an Ryoyo Kobayashi, Stefan Kraft und Andreas Tjernen zum Podium in Innsbruck. Sie werden sicher zufrieden sein und das war auch der deutsche Trainer Werner Schuster, auch wenn der selbst gegen einen Platz eines Deutschen auf dem Stockerl auch nichts gehabt hat.
Das Tagesprodukt, das hätte es noch gut getan. Das hätte eben Stefan gegönnt, weil er ist wirklich gut gesprungen hier. Hat knapp nicht gereicht. Ansonsten Ricci mit seinem besten Saisonresultat, das war jetzt auch mal überfällig. Da bin ich froh, dass da jetzt die Pfeile in die nach oben zeigen. Ja, Markus ist ein Stück da hinten, ist aber klingt dramatischer, wie es ist. Also er hat wirklich nicht viel falsch gemacht. Man glaubt es kaum, aber einmal den Sprung ein bisschen übersehen und mit viel Aufwind zu viel Geschwindigkeit verloren. Und dann wollte er das natürlich unbewusst korrigieren und dann hat er ein bisschen zu schnell gemacht im falschen Moment und mit einer Feinkoordination, kleine Fehler. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, den Japaner hätte heute nicht gekriegt. Das ist ziemlich das Beeindruckendste, was ich gesehen habe. Am Trainerturm sein erster Sprung und von dem her führt er verdient.
Und wie traurig ist man jetzt beim DSV, dass es für Markus Eisenbichler dann heute nicht gereicht hat, dem Japaner weiter Paroli bieten zu können, dann im letzten Kampf dann in Bischofshofen vielleicht doch noch ihm in die Suppe zu spucken und ihm den Gesamtsieg zu entreißen?
Ja, ist sicher schade. Man hatte natürlich berechtigt dabei Hoffnungen, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn der Japaner so springt wie heute, dann ist es sehr schwer, ihn zu kriegen. Und von dem her ist der Markus immer noch Zweiter. Das hätten wir vor der Tournee genommen. Der Stefan ist Fünfter. Sind die zwei richtigen Deutschen in der Position, dass sie wirklich aufs Podest kommen können, oder zumindest einer davon. Und der Japaner muss jetzt runter. Wenn in Oberhofen, ich wünsche ihm wirklich nichts Schlechtes, aber es kann dort schneien, regnen. Der Anlauf ist lang. Man kann mal nachdenken. Man kann auch mal noch einen Fehler machen. Deswegen geht es jetzt wirklich darum, dass wir unseren Wettkampf machen. Wenn der Japaner wieder gewinnt, dann müssen wir einen Hut ziehen. Dann sind wir halt am dritten Überflieger gescheitert.
Der Bundestrainer hatte Stefan Leier angesprochen und der selber hat sich natürlich auch zu seiner Platzierung geäußert. Ein bisschen traurig war er darüber, dass es fürs Podium nicht gereicht hat, aber er kann insgesamt sehr zufrieden sein.
Ja, es ist schon schade, wenn man in so einer Position ist und so weit vorne, will man natürlich aufs Podium. Andererseits ist der vierte Platz zwar der undankbare, aber für mich heute der glückliche und ich freue mich einfach drüber. In der Gesamtwertung glaube ich Fünfter jetzt, sowohl Tournee als auch Weltcup-Gesamtwertung. Freut mich, war ich noch nie. Ich kann momentan ziemlich gut das umsetzen, was die Trainer mir sagen. Das Grundsystem funktioniert ganz gut soweit, also egal welche Schanze, welcher Tag, welche Zeit, das Grundsprung passt und die kleinen Adaptionen, die sie mir dann am ersten, zweiten Trainingsdurchgang geben, kann ich gut umsetzen, glaube ich, und habe einfach ein gutes Gefühl für meinen Körper.
Sie haben gerade eben davon gesprochen, der Grundsprung ist da. Ist das so ein Automatismus, wo man dann sagen kann, okay, das funktioniert auf jeden Fall oder muss man sich da auf jede Schanze dann nochmal extra einstellen?
Na, das ist eigentlich so, der Grundsprung ist so, wenn du einfach auf die Schanze gehst und springst, ohne irgendwas groß drüber nachzudenken, irgendwas zu machen. Und dann hast du ja Rücksprache mit deinem Trainer nach dem ersten Trainingsdurchgang. Und dann kommen halt die kleinen Adaptionen. Du sitzt ein bisschen zu tief, ein bisschen zu hoch. Und das kann ich momentan ganz gut einordnen.
Wie viel Prozent sind Grundsprung dann in dem? Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, im Prinzip kann man sich so vielleicht den Grundsprung, das, was man über die Jahre trainiert hat, aber auch das, was man im Sommer trainiert hat. Also das ist der Sprung, auf den ich in jeder Lebenslage, Situation einfach zurückgreifen kann. Also dieser Automatismus eigentlich.
Dankeschön.
Kobayashi greift also in Bischofshofen nach dem Grand Slam die Möglichkeit, Nachfolger von Sven Hannawald zu werden, beziehungsweise auch von Kamis. Doch im letzten Jahr ist also wieder gegeben. Und ob er es schafft, darüber sprechen wir gleich noch mit Gernot Clement, unserem Kollegen von Kaltschneuzig hier auf meinsportpodcast.de. Wir analysieren dann nämlich das, was wir als Fakten euch eben schon präsentiert haben. Das Springen in Innsbruck mit den wichtigsten Protagonisten.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de.
Dann kommen wir jetzt hier zur Analyse des Springens in Innsbruck hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de und dazu begrüße ich unseren Kollegen vom Kaltschneuzig Wintersport Podcast hier bei uns. Der Gernot Clement ist da. Hallo Gernot.
Hallo Malte, grüß dich.
Ja, wir haben das Springen von Andreas uns ja schon grob zusammenfassen lassen, haben die wichtigsten Platzierungen schon geklärt. Jetzt können wir in die Analyse steigen. Dann lass uns gleich über Ryoyo Kobayashi sprechen. Der hat jetzt also auch das dritte Tourneespringen dieses Jahres gewonnen. Und was ihn auszeichnet, das haben wir ja auch in den letzten Podcasts schon beschrieben, aber das lassen wir jetzt uns nochmal von Werner Schuster, dem Bundestrainer, erzählen.
Er ist nach wie vor der Springer, der ganz gut abspringt und dann aber den Ski so unfassbar schnell aufnimmt zum Körper und ist auch sehr, sehr flach. Also wenn er übers Wasser gleiten würde, dann würde er da super drüber gleiten und die anderen würden wahrscheinlich irgendwann einen Bauchplatscher machen, weil die Kanten viel mehr. Und somit ist er in den ersten 40 Metern so schnell über den Vorbau drüber, dass auch mal ein kleiner Wackler nach 60, 70 Metern nichts mehr ausmacht. Und er hat natürlich das Selbstvertrauen, dass er jeden Sprung gewinnt und dadurch nicht viel überlegen muss.
Nee, der überlegt wirklich nicht mehr viel. Das ist, ich will jetzt nicht sagen Kamikaze, aber der springt wirklich momentan wie ein Uhrwerk.
Ja, es erinnert natürlich auch ein bisschen an Katsuyoshi Funaki in ganz alten Zeiten noch, 97, 98. Ja, ist unfassbar, was der jetzt wieder gezeigt hat, jetzt in beiden Durchgängen wieder Höchstweite. Und was mich vor allem beeindruckt hat, wie er dann im ersten, dann bei seinen 136,5 Metern dann auch noch einen Telemark setzt. Und da möchte ich auch nur ganz kurz an Werner Schuster anknüpfen. Ich glaube auch deswegen, genau wegen seines Flugsystems, ist es auch für ihn noch möglich, am Ende bei so einer Weite auch noch einen Telemark zu setzen. Und ja, man hat's auch im Interview wieder gehört. Es kommt ihm natürlich zugute, dass er Japanisch spricht, dass er vielleicht so, dass man ihm nicht wirklich in, also so ein bisschen, dass eine Spannung oder vielleicht Nervosität aufkommt. Deswegen, er hält sich immer ganz kurz bei den Interviews, beschäftigt sich, ja, so wie es aussieht, überhaupt nicht mit irgendwelchen Mitstreitern. Und ja, ich glaube, der Grand Slam ist eigentlich so gut wie besiegelt, wenn alles normal läuft, ja.
Wenn alles normal läuft. Er hatte jetzt im zweiten Durchgang, der ja auch ihn auf 131 Meter runtergetragen hatte, dann bei der Landung so einen kleinen Wackler drin. Hat ihn jetzt nicht sonderlich viel gekostet, aber das sind natürlich dann auch so Nuancen, wo man dann merkt, also ein bisschen menschlich ist er dann trotzdem noch.
Ja, stimmt, hast du vollkommen recht. Es ist natürlich umso beeindruckender, wenn man sieht, Kamil Stoch hat ja auch 131 Meter erreicht jetzt im zweiten Durchgang, das aber von Luke 3 und dann sind sie direkt wieder ganz nach unten gegangen wie im ersten Durchgang, ja, und trotzdem springt er eben genauso weit. Und ja, es ist nicht alles perfekt, auch bei ihm nicht, aber trotzdem, es ist ja nicht unbedingt die Tournee der Perfektion, sagen wir es mal so. Ich glaube nicht, dass sich der in irgendeiner Weise die Butter noch vom Brot nehmen lässt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass jetzt mit Bischofshofen dann als letztes auch noch eine Schanze kommt, die überhaupt Fliegern noch besser zugutekommt. Und ja, unfassbar. Ich bin beeindruckt, ja.
Seine Führung im heutigen Springen war ja auch über 13 Punkte oder ungefähr 13 Punkte vor dem Österreicher Stefan Kraft. Jetzt muss man sagen, Stefan Kraft, den hatten wir doch in Garmisch noch als so Enttäuschten erlebt, nachdem er in Oberstdorf Dritter geworden war, das Podium endlich mal wieder geschafft hatte für Österreich, dann der Totalabsturz der ÖSV Adler in Garmisch. Jetzt ist Kraft wieder auf Platz 2. Also da ist die österreichische Seele dann wieder ein bisschen versöhnt mit dem Skispringen.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Es war natürlich bei Kraft schon im Vorjahr so, dass er in Garmisch überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Dieses Jahr eben wieder, vielleicht auch natürlich auch bestärkt dadurch, dass der Druck umso größer war, weil er so ein bisschen so alleine im Schaufenster steht als der einzige Siegspringer. Aber der zweite Platz jetzt in Innsbruck ist auf jeden Fall unglaublich viel Balsam für die österreichische Springerseele. Und jetzt geht's für einen Kraft in die Heimat nach Bischofshofen. Und ja, auch im Hinblick auf die WM dann ist es ja so, dass die Großschanze, also der Wettbewerb auf der Großschanze dann am Berg Isel stattfinden wird. Und da ist es natürlich wichtig, dass man jetzt sieht, okay, ich habe jetzt den zweiten Platz erreicht und kann dann bei der Weltmeisterschaft dann Wörtchen um die Medaillen mitreden.
Also gute Ansätze wieder für die Österreicher. Auf Platz 3 im heutigen Springen in Innsbruck Andreas Dian, der Norweger, der ist auch Dritter in der Gesamtwertung. Der springt eine unheimlich konstante Tournee.
Ja, Stjernen hat sich sukzessive daran gearbeitet und hat jetzt auch in der Gesamtwertung den dritten Platz übernommen. Da war ja zuvor noch David Kubacki. Man weiß, die Norweger, die mögen Innsbruck, den Bergisel. Und ich bin gespannt, vor allem Sternen, auch Johansson stark. Auf jeden Fall top.
Die Norweger hatten ja im Vorfeld der Tour auch das Ziel ausgegeben. Oh, eigentlich würden wir auch gerne den Sieger am Ende stellen, dass da jetzt Kobayashi wie Kai aus der Kiste kam. Obwohl, er kommt ja nicht zur Tour wie aus der Kiste, sondern hat ja die ganze Saison schon sehr, sehr stark gesprungen. Aber dass er so stark ist, da haben die Norweger wahrscheinlich auch nicht mitgerechnet.
Nee, auf keinen Fall. Also wir haben es eh auch eingangs gerade erwähnt, Kobayashi gewinnt ja, obwohl er gar nicht ganz perfekt springt. Aber er ist trotzdem so weit über die Konkurrenz zu stellen. Ja, man hat es vor allem auch gemerkt, dann im ersten Durchgang nach seinen 136,5 Metern, dann im Auslauf, die ganzen Leute haben mit dem Kopf geschüttelt und haben sich gedacht, okay, der verrückte Japaner, der springt so weit, wie er will, und ja, so quasi nach dem Motto, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So macht er es einfach, und das ist im Moment ganz einfach zu respektieren.
Andreas Wellinger hat ihm im Interview, wir haben das eingangs gehört, den Spitznamen Flugsaurier gegeben. Auch eine ganz witzige Formulierung für den, aber das trifft irgendwie ganz gut auf ihn zu. Stefan Laie als vierter bester Deutscher, wir haben ihn vorhin schon gehört, natürlich zufrieden, auch wenn er etwas traurig ist, dass das Podium dann um so eine Nuance von knapp 2 Punkten dann eben verpasst hat, aber vierter Platz für ihn, etwas, was man auf jeden Fall unterschreiben sollte, bester Deutscher, das war ein starkes Springen von ihm.
Ja, auf jeden Fall, mit 129 und 127 Metern sehr konstant und auch im Interview danach sehr zufrieden gewesen. Und man muss auch dazu sagen, jetzt in der Tournee-Gesamtwertung mit Platz 5, sehr konstant, hat jetzt 4 Plätze gut gemacht. Und er hat auch gesagt, er freut sich auf Bischofshofen, die Schanze liegt ihm. Und ich traue Laie auf jeden Fall auch in Bischofshofen einiges zu. Ein Top-5-Platz, würde ich sagen, ist auf jeden Fall möglich.
Also, das klingt doch schon mal aus deutscher Sicht ganz gut. Stefan Laie, der in der Gesamtwertung dann zweitbester Deutscher ist, weil ja leider Markus Eisenbichler heute nicht an die Leistung der letzten beiden Springen anknüpfen konnte, obwohl man sagen muss, im ersten Durchgang war das von Eisenbichler eigentlich doch eine ganz gute Leistung. Da hat er doch wirklich einen guten Sprung hingelegt mit 129 Metern. Der zweite dann mit 123,5 etwas zu kurz. Da hat er es letztlich verloren. Wo waren seine Probleme heute? Das wurde er nach dem Springen auch befragt. Unser Kollege Andreas Thies, der hat es eingefangen. Wir hören mal rein in seine eigene Analyse.
Ich habe ein bisschen Speed-Probleme gehabt. Ich habe die Anfahrt nicht ganz so gefunden, wie ich mir das vorgestellt habe. Schon ein bisschen besser wie gestern, aber ja, immer noch nicht so. Also im ersten Sprung habe ich wirklich einen echt guten Absprung gehabt. Habe es dann ein bisschen versaut im Übergang. Da war ich ein bisschen zu passiv und dann bremse ich den Sprung so runter. Sonst könnte ich auch über 130 springen, ganz leicht. Das habe ich gemerkt. Das hat mich ein bisschen genervt. Aber sonst... es war okay, Wettkampf. Der zweite Durchgang, da habe ich extrem attackiert. War dann fast ein bisschen zu viel, aber es waren solide Sprünge. Ich bin immer noch dabei in der Gesamtwertung. Ich bin 13. geworden. Es kann nicht immer so laufen wie die anderen Tage auch. Und man muss auch mal zufrieden sein, wenn es nicht so gut läuft, und einfach nach vorne schauen. Ich schaue jetzt nach Bischofshofen. Extrem coole Schanze. Und ich versuche einfach da ein bisschen besser Ski zu springen. Aber es wird nicht weit fehlen, habe ich heute auch gemerkt. Aber heute haben extrem Kleinigkeiten haben extrem viel ausgemacht. Und
diese Kleinigkeiten sind es dann eben, die dann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Aber er kommentiert das sehr abgeklärt, sehr ruhig und sehr gelassen. Also finde ich eine gute Einstellung.
Auf jeden Fall sehr aufgeräumt. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass der Markus Eisenbichler im ersten Durchgang einen unglaublich guten Wind hatte. Und wenn man sich mal anschaut, 129 Meter Eisenbichler und 129,5 Meter Stefan Kraft. Aber das Ergebnis war dann folgendes: Stefan Kraft 126,8 Punkte, während Eisenbichler nur 114,2 Punkte hatte. Mhm. Also in etwa 12 Punkte weniger, einfach dem geschuldet, dass Eisenbichler so viele Windpunkte abgezogen wurden und er deshalb in der Gesamtwertung dann im ersten Durchgang ein bisschen hinterhergehinkt ist. Also das vielleicht so auch für die Zuhörer, dass der Grund, warum er ob seiner weiten Weite trotzdem ein bisschen weiter hinten dann gelandet ist im ersten, ja.
Also Rang 13 am Ende dann für Markus Eisenbichler und damit war er drittbester Deutscher, denn auf Rang 8, da hatte sich ja zwischen Laie und Eisenbichler dann auch noch Richard Freitag schieben können und der war auch sehr zufrieden, kann er auch sein, 128 Meter und 124 Meter seine Weiten, achter Platz, endlich mal wieder Top 10 für Richard Freitag.
Ja, er hat auch im Interview gesagt, er hat wohl jetzt endgültig so ein bisschen Frieden geschlossen mit der Schanze. Wenn man bedenkt, dass er halt im Vorjahr, wo es ja viel Kritik gab, wegen der Präparierungen und er dann gestürzt ist, hat er jetzt Frieden geschlossen, Platz 8 sehr gut, muss man auch generell die deutsche Mannschaft auf jeden Fall herausheben, immer noch mannschaftlich sehr gut mit Laie auf der 4, mit Freitag auf der 8, Eisenbichler auf der 13, Wellinger 20. Also ich glaube, wenn man vier Springer unter den Top 20 hat, da kann man auf jeden Fall hochzufrieden sein und eben auch Richard Freitag mit seiner Leistung heute, ja.
Dazu dann noch Karl Geiger auf 24 und David Siegel auf Platz 28, aber gerade Andreas Wellinger auf Platz 20, das ist ja für ihn eigentlich keine besonders bemerkenswerte Platzierung. Der Mann ist immerhin Olympiasieger, aber wenn man sich die Vorgeschichte nochmal vor Augen führt, in Oberstdorf und in Garmisch eben abgestürzt, da war er dann selber auch durchaus zufrieden mit Platz 20 und es vor allen Dingen auch als Lucky Loser in den zweiten Durchgang geschafft zu haben und das hat er im Interview dann auch nochmal bestätigt.
Ja, es hat definitiv mal ein bisschen ein besseres Gefühl gegeben. Es war, glaube ich, speziell der zweite Sprung, der Schritt in die richtige Richtung und von dem her, es ist mühsam, es wird auch, denke ich, nur ein paar Tage mühsam bleiben, aber ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Vielleicht geht er ja in Bischofshofen dann den nächsten Schritt. Das nächste Ziel ist ja, du hast es vorhin schon gesagt, natürlich dann auch die WM, dann auch wieder in Innsbruck. Also Andreas Wellinger, der kann sich sehen lassen. Das deutsche Gesamtergebnis hattest du eben schon charakterisiert. Wie würdest du das österreichische Gesamtergebnis einschätzen?
Ich würde sagen, okay. Weil in Österreich vor allem im Moment davon gesprochen wird, okay, uns fehlt im Moment ein Siegspringer und das hat Stefan Kraft jetzt mit dem zweiten Platz auf jeden Fall bewiesen, dass er noch ein Siegspringer ist und allein deswegen würde ich sagen, absolut gelungen.
Also das sind doch dann wirklich aufsteigende Tendenzen, die da zu sehen sind. Wir freuen uns dann schon auf den Sonntag auf Bischofshofen. Ein Springen, was ja dann wahrscheinlich zur Krönung von Ryoyo Kobayashi führen wird. Der Japaner, der führt in der Gesamtwertung deutlich mit. Jetzt gucke ich genau hin, 815,9 Punkten vor Markus Eisenbichler. Der hat 770,4 Punkte. Der Norweger Stjernen, der kommt auf 766,2 Punkte. Also rein nach menschlichem Ermessen wird da nicht mehr viel anbrennen können, aber Werner Schuster und auch Markus Eisenbichler haben nochmal die Besonderheiten der Schanze in Bischofshofen immer wieder nochmal in den Interviews herausgestellt, gesagt, na, das ist eine schwierige Schanze, da kann eine ganze Menge passieren, ohne dass sie jetzt Kobayashi natürlich einen Sturz oder irgendwas wünschen, aber sie haben auch gesagt, auch die äußeren Bedingungen, Regen oder vielleicht sogar Schnee, können da ja auch dann noch viel ausmachen. Wie würdest du es einschätzen?
Ja klar, ich meine, es muss auf jeden Fall immer noch gesprungen werden, vor allem wenn man auch jetzt zum Beispiel zurückblickt, vor 2 Jahren, wo Kamil Stoch hatte sich auch erst im letzten Springen dann die Tournee noch geholt, also soweit ich weiß, schneit es auch in Bischofshofen, das heißt Freiluftsport, es kann immer wieder was passieren. Klar, in der Form ist Kobayashi wohl nicht zu schlagen. Aber vielleicht noch ein kurzes Wort zu Wellinger. Mhm. Er hat ja gesagt, es ist sehr mühsam. Und ich finde, er hat das sehr treffend analysiert. Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt eben mit Bischofshofen, wo er ja Schanzenrekordhalter ist, glaube ich, kann er sich dann auch dann im Hinblick auf die WM, kann er dann sich noch ein bisschen eine Portion Selbstvertrauen holen, die Tournee abhaken mit einem positiven Erlebnis. Also ich glaube, also ich als Österreicher glaube, dass der Andi Wellinger schon noch in Fahrt kommt.
Das hören wir natürlich gerne, auch aus österreichischem Mund. Und ihr habt ja gerade, wir haben es besprochen, auch nicht gerade aktuell so die besten Karten gehabt in den letzten Wochen. Und wie schnell dann sich das Blatt dann doch auch wieder wenden kann, das hat ja Stefan Kraft dann heute auch nochmal gezeigt in Innsbruck. Wir gucken, welche Trends sich fortsetzen werden in Bischofshofen, sind am Sonntag dann wieder für euch da. Und dann können wir auch, ja, wahrscheinlich Ryoyo Kobayashi als Sieger der Vierschanzentournee dann verkünden. Aber wir hoffen trotzdem auf ein tolles Springen, dann auf der Schanze in Bischofshofen am Sonntag. Das war unser Kollege Gernot Clement von Kaltschneuzig, unserem Wintersport-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit der Analyse des Springens von Innsbruck. Und der Kollege Andreas Thies, der hatte euch mit den Interviews und den Ergebnissen direkt von vor Ort von der Schanze versorgt. Am Sonntag ist er dann auch in Bischofshofen mit dabei. Danke Andreas und danke dir natürlich Clement, Gernot.
Sehr gerne, Malte, sehr gerne. Ich bin gespannt, was uns der Mr. Cool Kobayashi, der sich scheinbar von niemandem aus der Ruhe bringen lässt, dann in Bischofshofen zeigen wird. Und es kann ja eben wieder mal historisch werden, zwar das zweite Jahr hintereinander, aber trotzdem, es riecht nach Grand Slam.
Was macht das mit Kobayashi? Ich meine, der ist so relativ unbeleckt in diese Saison reingegangen und plötzlich explodiert der so. Wir haben ja schon in der Geschichte des Skispringens andere Springer erlebt, die ja auch ähnlich durchgestartet waren, irgendwann dann aber komplett abgehoben sind. Toni Nieminen vielleicht oder Matti Nykänen, große Springer, aber die dann mit diesem Erfolg nicht so richtig umgehen konnten.
Ja, ich habe auch nachgeguckt, das ist vielleicht ein bisschen ein blöder Zufall, aber als Thomas Dietert die Tournee damals gewonnen hat, ich glaube es war 2013, 14, war er auch 22 Jahre alt, wie jetzt Kobayashi. Und was bei ihm danach passiert ist, war jetzt nicht unbedingt ruhmreich, hat er inzwischen auch mit dem Skispringen aufgehört. Was, glaube ich, bei Kobayashi auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den vielleicht gar noch nicht so viele angesprochen haben, ist der, er hat mit Junshiro, seinen älteren Bruder, auch immer mit dabei. Und der kennt das Ganze schon ein bisschen besser, ein bisschen länger, den Skisprung-Zirkus. Und ich glaube, dass ihm der einfach ganz, ganz wertvolle Tipps auch geben kann. Man weiß ja, wie wichtig das Umfeld ist in jedem Sport. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist.
Also gucken wir und erleben wir, was passiert mit Ryoyo Kobayashi nach dem möglichen Sieg von Bischofshofen. Das war's für heute vom Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de. Danke fürs Zuhören.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.